Man hat einen Versuch gemacht in Kalifornien und dort wurden Teilnehmer in einen Gehirnscanner gesteckt und sie mussten Aufgaben erledigen, die sowohl das motorische Geschick als auch die Koordinationsfähigkeit getestet haben. Und da gab es verschiedene Level bei diesem Spiel am Computer und je weiter man gekommen ist, desto mehr Geld hat man bekommen. Also man hat dann das erste Level bestanden, da hat man 5 Euro bekommen zum Beispiel, das zweite Level 10 Euro und so weiter. Und man hat dann aber gemerkt, je höher die Wahrscheinlichkeit, also je weiter die Leute gekommen sind, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann versagt haben, weil sie das Geld wieder verlieren konnten. Dann hat man den Versuch nochmal gemacht und man hat den Probanden gesagt, ihr habt das Geld sowieso schon in der Tasche, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen um das Geld, auch nicht um die Höhe des Geldes, macht einfach die Aufgabe. Und die Leute sind weitergekommen, weil sie den Druck nicht mehr hatten. Menschen versagen unter Druck. Ich denke, das kennen wir aus unserem Leben, das kennen wir aus dem Leben von anderen Menschen. Und die Worte, die gesagt oder die uns vielleicht mal schon mal gesagt wurden, du hast versagt, das hört man nicht so gerne. Habt ihr diese Worte schon mal gehört? Vielleicht nicht von jemand anderem, aber ihr wusstet selber ganz genau, dass ihr versagt habt. Wenn man in einer solchen Situation ist, dann ist das keine einfache Situation, als Versager dazustehen. Und heute befinden wir uns in einer Situation, wo die Jünger Jesu auf ganzer Linie versagt haben. Und ihr könnt mit aufschlagen, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Markus 9, die Verse 14 bis 29. Eine Episode, wo die Jünger diesmal versagt haben. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und einige alte Handschriften oder andere Handschriften ergänzen noch das Fasten, sodass es heißt, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Unser Text, der setzt ja mittendrin ein. In Vers 14 steht bei mir in der neuen Genfer Übersetzung, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen. Wer kam zurück und wo kamen sie hin? Wer ist zurückgeblieben? Wer war wo? Es ist immer ganz, ganz wichtig, den Text im Zusammenhang zu lesen, beziehungsweise ihn in den Kontext, in den Zusammenhang einzuordnen. Wo war Jesus vorher mit wem? Also wir wissen, wenn wir Kapitel 9 ab Vers 2 lesen oder kurz überfliegen, dass Jesus vorher mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung gewesen ist. Also Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus waren woanders. Die anderen 9 Jünger waren mit dem Vater und dem dämonisch besessenen Jungen alleine. Das ist die Situation. Also Jesus war auf dem Berg der Verklärung, von dem wir nicht ganz genau wissen, welcher Berg es gewesen ist, aber die meisten sagen, es war wohl der Berg Tabor, der liegt etwas südlich des Sees Genezareth, also im Norden Israels, ist 588 Meter hoch und das Spezielle an dem Berg ist, der ist wirklich in einer Ebene und dann kommt einfach so ein Berg und der ist quasi mittendrin und das soll wohl der Berg der Verklärung gewesen sein, wo Jesus war. Und Jesus kommt jetzt von dem Berg wieder runter in die Ebene und hat gleich die nächste Herausforderung vor den Füßen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus kommt quasi auf den Boden der Tatsachen zurück, nicht nur er, sondern eben auch die anderen oder die 3 Jünger, die mit ihm dabei waren. Das ist ganz, ganz oft auch eine Parallele in unserem, die kann man eine Parallele ziehen zu unserem geistlichen Leben. Wir erleben Dinge mit Gott. Wir erleben, dass Gott Gebet erhört. Wir erleben, dass Gott durchführt, segnet und trägt. Und wir sind vielleicht manchmal auf so geistlichen Bergen. Doch wir müssen aufpassen, und das wusste auch der Paulus, deswegen sagt er in 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint zu stehen, soll zusehen, dass er nicht falle. Satan ist immer noch aktiv. Er war damals aktiv und er ist heute aktiv und er setzt alles daran, Kinder Gottes von Jesus Christus wegzubringen. Das war im Alten Testament so einige Beispiele. David war auf dem Zenit seiner Macht, er hat Gott erlebt und plötzlich fällt er in die Versuchung mit der Bathseba und er liegt der Versuchung und er ist plötzlich ganz tief unten im Tal. Ein Elia, der war im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Berg Karmel und er hat mit den Baalspriestern gekämpft. Und dann kam er vom Berg und er hat die Morddrohung bekommen von der Königin Isabel und dann hatte er keinen Bock mehr, er ist geflohen. Ein Gideon, wir haben da im März und April drüber gesprochen, der hat die Midianiter besiegt und dann ist er zum Götzendiener geworden. Also im nächsten Moment, und das kann ganz schnell passieren, dass wenn ich denke, okay, jetzt bin ich super mit Jesus unterwegs, der Teufel wartet schon mit offenen Armen und genauso ist es hier auch. Also Jesus kommt mit seinen Jüngern vom Berg, als sie nun zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte und die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Also die geistliche Führung, die war auch immer sehr interessiert an Jesus Christus. Pharisäer und Schriftgelehrte waren auch vor Ort. Was war passiert? Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Also was ist Fakt? Da ist ein Mann, der hat einen Sohn, der ist, wie würden wir es heute sagen, wenn ihr den Text lest, aus rein medizinischer Sicht? hat wahrscheinlich einen epileptischen Anfall. Was sagt das Wort Gottes? Er hatte einen stummen Geist. Und also er war dämonisch besessen. Dämonische Besessenheit, dämonische Belastung, das klammern wir heute gerne aus. Wir packen da irgendwelche Krankheiten drüber, stopfen die Menschen mit Medikamente voll und sagen, es muss schon irgendwie klappen. Ich denke, dass Satan heute noch genauso aktiv ist wie damals auch und dass heute Menschen dämonisch belastet, wenn nicht sogar dämonisch besessen sind. Sowohl hier in Deutschland als auch in allen anderen Ländern dieser Erde. Also Satan ist aktiv. Satan, das wissen wir, er ist der Herr der Dämonen, die Dämonen unterstehen ihm, das wissen wir aus Matthäus 12, 24 und folgende, die Verse lesen wir jetzt nicht, das könnt ihr nachprüfen, aber die Dämonen unterstehen Satan und wenn wir Offenbarung 12, Vers 4 allegorisch auslegen, dann hat Satan ein Drittel damals beim Fall der Engel mitgenommen und die unterstehen jetzt ihm. Was machen diese Dämonen? Diese Dämonen suchen Wohnungen, wo kann ich rein? Und wenn Menschen sagen, hallo, hier, durch Musik, die sie hören, durch Filme, die sie schauen, bewusst okkulte Filme, bewusst okkulte Musik, dann sagen die Dämonen nicht lange nein, sagen, hey, komm, ich komme in dich rein. Und so sind sie belastet, wenn nicht sogar besessen. Und Dämonen können einen Menschen beherrschen, das wissen wir aus Matthäus 8, wo der Gadarener, es waren ja glaube ich sogar zwei bei Matthäus, die beiden Gadarener, besessen waren. Und Dämonen haben eine ungeheure Power. In Matthäus 8 lesen wir das, Matthäus 8, Vers 28 und folgende. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Also wenn Dämonen Macht haben über einen Menschen, dann können sie ihn ganz fertig machen und diese Menschen können wirklich Power, die haben wirklich Power, dann können Power entwickeln und wirklich Menschen fertig machen. Sie fallen über Menschen her, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, wo jüdische Jünger einen dämonisch besessenen Mann heilen wollten und sie konnten es nicht. Ein Mann hat diese Männer alle fertig gemacht. Also Satan ist hier aktiv in diesem Jungen und er ist es heute ganz genauso. Dämonische Besessenheit, dämonische Belastung, wir haben es zu tun heute mit dämonischen Ideologien. Die Gender-Ideologie ist eine dämonische Ideologie, wo jungen Leuten, und ich merke, dass das immer mehr kommt, junge Menschen, Mädchen, 12, 13, Jungs in diesem Alter plötzlich sagen, hey, ich möchte jetzt kein Mädchen mehr sein, ich möchte ein Junge sein. Oder vom Jungen zum Mädchen. Das sind dämonische Ideologien, die hineingetragen werden. Das soll ja immer mehr kommen. Das soll ja schon im Kindergarten anfangen, das soll ja in die Grundschulen reinkommen, das soll in unsere Schulen kommen, dass man sich das Geschlecht heute aussuchen kann. Der Satan ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und genau das passiert mit diesen jungen Leuten. Die werden durcheinandergebracht. Die haben eine super hohe Selbstmordrate später. Menschen, die sich umoperieren haben lassen. Also es ist eine dämonische Ideologie, diese Gender-Ideologie. Die Klimaideologie, wenn der Klimaschutz pseudo-religiöse Züge annimmt und es dann darum geht, die heilige Erde zu bewahren, das war ein Zitat von Al Gore, wenn ich mich nicht irre, die heilige Erde zu bewahren, die Heiligkeit dieser Erde zu bewahren. Und wenn dann Retter ausgerufen werden und Ikonen geschaffen werden, so wie Greta Thunberg, dann ist auch das eine dämonische Ideologie. Eine Ersatzreligion. Alle anderen Religionen, wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann können wir Islam, Buddhismus, Hinduismus, alle unter satanisch-dämonische Ideologien stellen, die der Satan gebraucht, um Menschen zu verwirren, um Menschen von Jesus Christus abzuhalten. Also Satan ist heute noch genauso aktiv wie damals auch. Die Situation ist, der Junge ist besessen von einem stummen Geist. Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gelernt, wie man Dämonen austreibt. Die haben Exorzismus betrieben. Teilweise. Bei einem stummen Geist waren sie überfordert, weil sie es so angegangen sind, dass sie mit dem Dämonen sprechen mussten. Sie mussten fragen, hey, wie heißt du, wer bist du? Und dann konnten sie ihn dann im Namen Gottes irgendwie austreiben. Das klappte hier nicht. Warum? Weil er stumm war. Er konnte nicht reden. Also stehen hier auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten stehen hier, auch sie waren überfordert. Aber was vor allem, was traurig ist, die Jünger waren auch überfordert. Jesus war in dem Moment nicht da, er war auf dem Berg der Verklärung. Der Mann kommt zu ihm mit dem Kind, und das den stummen Geist hat. Und er sagt, ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Also die Jünger haben versagt. Sie haben versucht, ihn auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Warum? War es eine neue Situation? Waren sie deshalb überfordert mit der Situation? Wir kennen das, oder vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, wenn man in neue Situationen hineinkommt, dann man fragt sich, wie wird das? Neuer Arbeitsplatz, Schulwechsel, andere Situationen, das erste Mal mit Anhänger fahren, das erste Mal LKW fahren. Da kann man schnell überfordert sein mit neuen Situationen, weil man das noch nicht kennt. Das erste Mal singen mit Maske, das erste Mal Gottesdienst mit Maske. Wie wird das? Man ist überfordert. War das bei den Jüngern eine Situation, in der sie überfordert waren, weil die Situation neu war? Das war sie nicht. Denn wenn wir lesen Markus 6, Vers 13, dann haben die Jünger das zumindest einmal schon praktiziert. In 6, Vers 13, da sendet nämlich Jesus seine Jünger aus. Das ist die Zwischenprüfung, die er mit ihnen macht. Sie waren ja in der Ausbildungszeit mit Jesus, in einer dreijährigen Ausbildung, und 2,5 Jahre haben sie ihn jetzt schon erlebt und sie haben auch die Zwischenprüfung gut bestanden. Und wir lesen dann in Markus 6, Vers 6, Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr nicht tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. So, weiter sagte er zu ihnen, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von den Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten Kranke mit Öl und heilten sie. Also das, was hier passiert in Markus 9, ist nicht Neuland. Die Jünger haben es schon mal praktiziert. Sie haben Dämonen ausgetrieben, aber diesmal konnten sie es nicht. Warum? Warum haben sie versagt? Da stellen wir mal ein bisschen an das Ende. Jesus geht ja nachher nochmal drauf ein, indem er sich seine Jungs schnappt und sagt, so Leute, was ist vorgefallen? Er analysiert die Situation, aber wie gesagt, erst ab Vers 28. Also die Jünger haben hier versagt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist die Bibel ein Buch von Menschen, die alle versagt haben. Alle. Durch die Bank. Und von jedem Menschen in der Bibel werden nicht nur die guten Seiten dargestellt, sondern auch das Versagen. Von allen Menschen wird auch das Versagen dargestellt. In der Bibel. Bis auf einen. Der hat nicht versagt. Und das ist Jesus Christus. Ansonsten haben alle anderen versagt. Adam und Eva unter besten Bedingungen, in paradiesischen Zuständen, sie haben versagt. Kain hat versagt. Er hat seinen Bruder umgebracht. Noah hat versagt, als er sich da besoffen hat durch seinen Wein. Und wir könnten die Liste immer weiter, wir könnten jeden durchgehen. Wir würden wahrscheinlich bei jedem was finden. Und Paulus fasst zusammen in Römer 3, Vers 23 und sagt, alle sind Versager. Das heißt, wir haben hier eine Versammlung von Totalversagern. Und da kann sich jeder an seine dicke Nase packen. Ich bin ein Versager. Das passt gar nicht zu dem, was uns heute alles so gesagt wird. Oh, der Mensch ist in sich gut und hat auch einen guten Kern und du bist wertvoll und liebevoll, so geliebt. Das wird auch so gerne gepredigt. Und mach doch das Beste aus deinem Leben und du schaffst es doch auch irgendwie. Weil du doch so einen guten Kern hast, du musst nur ein bisschen an dir arbeiten, wir schleifen so ein bisschen an dir. Und die Bibel sagt, hey, alle sind Versager. Alle. Ich auch. Und wenn wir ehrlich sind, wir versagen immer noch. Auch als Christen. Und wisst ihr, was das Evangelium ist, die gute Nachricht? Jesus, der nicht versagt hat, der kommt in mein Versagen hinein. Und das ist so genial und das passiert hier auch. Jesus kommt in das Versagen der Jünger hinein. Natürlich müssen sie sich erstmal was anhören und ich denke, er sagt es auch zu den Jüngern. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? So viel fehlendes Vertrauen, sagte Jesus zu ihm. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus erträgt weiter. Mich und dich, auch wenn wir immer wieder versagen. Warum? Weil er unser Versagen, das ganze Versagen wettgemacht hat. Und das ist das Evangelium, 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, der nicht versagt hat, den hat er für uns zur Sünde gemacht, zu unserem Versagen, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also ohne Versagen dastehen. Und wer das angenommen hat, der ist ein geheiligter und ein reingewaschener Versager. Aber Gott ist zufrieden mit ihm. Das heißt, durch Jesus sieht er uns nicht mehr als Versager an, obwohl wir immer wieder versagen. Aber unser Versagen ist wettgemacht. Und das ist so genial. Und darum bin ich auch so gerne Christ. Und deswegen habe ich auch noch keine andere Option gefunden, keine andere Religion, kein anderes Angebot, was mir persönlich zuspricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einer, der für mein Versagen gekommen ist und gesagt hat, hey Samuel, obwohl du versagt hast, komme ich in dein Versagen hinein. Du bist kein Versager mehr. Und auch wenn du immer wieder versagst bis an dein Lebensende, du bist kein Versager mehr, weil ich für dein Versagen gestorben und auferstanden bin. Und der Heilige Vater im Himmel, der sieht dich nicht mehr als Versager, sondern als geheiligt und reingewaschen durch das, was Jesus getan hat. Das ist das Evangelium. Jesus kommt in unser Versagen hinein und nimmt Versager an und erträgt uns. Vers 20, man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarme mit uns und hilf uns. Das ist eine gar nicht so einfache Stelle, weil wir oft sagen, hey, wenn da jemand unter dämonischer Belastung steht, dann muss er irgendwie gesündigt haben. Er muss irgendwas getan haben. Okkulte Musik, okkulte Filme, schlechter Umgang. Was ist mit diesem Jungen? Wer hat gesündigt? Er? Sein Vater? Der Text sagt nichts dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Junge sich irgendwie okkulte Musik reingezogen hat oder okkulte Filme, gut, in seiner Zeit sowieso nicht, aber dass er jetzt gesündigt hat, ich weiß es auch nicht, der Text sagt nichts dazu, diese Spannung muss ich jetzt erstmal aushalten, aber was wir nachher sehen ist, dieser Junge hat einen dämonischen Geist und da würde ich jetzt gerne Johannes 9, Vers 2 hinzuziehen, wo die Jünger auch fragen, was ist mit diesem Blindgeborenen, warum ist der blind, irgendeiner muss gesündigt haben. So nach dem Motto, wenn ich krank bin, dann habe ich gesündigt. Ja, das habe ich. Sündigen tue ich jeden Tag. Aber ob deswegen die Krankheit daraus resultiert, das ist eine andere Sache. Also müssen wir aufpassen, Menschen zu verurteilen. Der Text sagt gar nichts dazu. Wir wissen nur, dass nachher die Herrlichkeit Jesu an ihm offenbart wird. Und darum ist der Junge hier in diesem Moment. Also der Junge ist dämonisch besessen. Und Jesus packt jetzt die Sache an, Er fragt den Vater, wie lange geht er schon so mit ihm? Und der Vater schildert ihm die Situation. Doch wenn es dir möglich ist, der Vater in seiner ganzen Verzweiflung etwas zu tun, dann hab Erbarmen, nimm dich unserer Not an und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du. Ja, was ist das denn, fragt Jesus. Entweder habe ich es drauf oder ich habe es nicht drauf. Warum zweifelt denn der Vater so an Jesus? Auch da gibt der Text keine direkte Antwort drauf. Ich kann mir aber vorstellen, der hat ja eine schlechte Erfahrung gemacht mit den Jüngern. Der hat ihn den Jungen zu den Jüngern gebracht und die haben alles versucht, das hat nicht geklappt. Und deswegen haben die wahrscheinlich ein schlechtes Bild auf Jesus geworfen. Und ich frage mich, wo bin ich vielleicht jemand, der hier in der Nachbarschaft, im Ginsterweg oder im Beruf oder wo ich mich sonst so rumtreibe, als Jünger Jesu ein Bild auf Jesus werfe, wo andere sagen, hey, hat dieser Jesus wirklich was drauf? Ist dieser Gott wirklich so groß? Kann dieser Gott vor einem Virus beschützen? Oder habe ich genauso viel Angst? Muss ich mich verstecken? Und deswegen hat der Vater wahrscheinlich ein bisschen gezweifelt. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Also für den, der vertraut. Glauben ist ja das gleiche Wort wie Vertrauen. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, ich vertraue, bitte hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wie groß muss denn der Glaube sein? Kann ich das abmessen auf einer Skala von 1 bis 10? So, jetzt bin ich bei 7. So ab 7 kann Jesus ein Wunder tun in meinem Leben. Oder ab 8, ab 9, ab 10. Erst wenn ich bei 10 volle Glaubenspensum bin, dann kann Jesus richtig reinhauen in meinem Leben. Hudson Taylor hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Herrn. Und gerade in Situationen des Leids, in Herausforderungen des Lebens, zeigt sich, wie groß mein Jesus ist. Kann Jesus bewahren in einer Pandemie? Ja, kann er es oder kann er es nicht? Ja, wie groß ist mein Glaube? Kann er es oder kann er es nicht? Natürlich kann er es. Also wie groß mein Gott ist, wie groß mein Jesus ist und was ich für ein Bild werfe, zeigt sich gerade in solchen, in den herausfordernden Situationen des Lebens, wo mir das Wasser manchmal bis zum Mund steht. Und dann möchte ich das zu meinem Gebet machen, was der Vater hier quasi herausschreit. Ich glaube, ich vertraue, aber hilf mir da, wo ich noch nicht vertrauen kann. Hilf mir, wo ich doch Angst habe, wo ich doch so an meinem Leben hänge, an meiner Gesundheit, an anderen Dingen, wo noch Luft nach oben ist. Der ist ehrlich, der Vater. Und wir haben alle diese Phasen in unserem Leben, wo ich sage, ja, ich weiß, in der Theorie weiß ich, dass Jesus groß ist, dass er für mein Versagen gestorben ist. Aber in der Praxis, wenn ich dann plötzlich vor dem Problem stehe, vor der Krankheit oder anderen Herausforderungen, dann muss ich immer wieder beten, bitte hilf mir, dir zu vertrauen. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus, Vers 25, sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Schon genial, was für eine Power Jesus hat. Der Geist konnte nicht reden und er konnte nicht hören. Wie lange konnte dieser Geist nicht hören oder der Junge nicht hören? Bis Jesus ein Wort gesagt hat. Wenn Jesus spricht, dann reicht ein Wort aus. Er zeigt dir seine ganze Vollmacht. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Wir wissen aus der Bibel, dass Dämonen, wenn sie ausgetrieben wurden, sich ein neues Zuhause suchen. Die 3000 Schweine zum Beispiel, die sich dann ins Meer gestürzt haben, und Jesus sagt, du verlässt ihn und fährst nicht wieder in ihn hinein. Eine tolle Sache, die Praxis sieht erstmal anders aus. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Da packt Jesus die Sache an. Er sagt dem Dämon, er soll ausfahren. Und wie ist der Status quo, die Situation? Der Junge ist quasi tot. Und anstatt, dass die Situation besser wird, ist sie erstmal schlimmer geworden, auf den ersten Blick. Und auch das finden wir immer wieder in der Bibel. Wie war das, als Mose und Aaron zum Pharao gingen und gesagt haben, hey Pharao, hör jetzt mal zu, jetzt lässt du mal aber das Volk laufen. Und wie war die Situation für das Volk? Was hat sich geändert? Da kamen keine Jubelrufe. Der Pharao hat gesagt, okay, jetzt gibt es halt kein Heu mehr. Jetzt müsst ihr euch das Heu selber suchen. Und die Situation hat sich verschlimmert. Aber Gott war schon am Wirken. Warum macht Gott das? Gott macht das bewusst, dass wir noch mehr lernen, ihm zu vertrauen. Auch wenn Situationen vielleicht manchmal so aussehen, als ob sie schlimmer geworden sind und ich die ganze Sache Gott abgegeben habe und den Streit vielleicht mit meinen Eltern oder in der Ehe und ich habe es Gott abgegeben, ich habe wirklich alles dafür getan, aber jetzt sieht es so aus, als ob es noch schlimmer ist als vorher. Warum, Gott? Dann darf ich lernen, ihm noch mehr zu vertrauen, weil Jesus immer noch die Kontrolle hat. Und das macht er deutlich in Vers 27. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Also Jesus hat ihn geheilt. Er kommt in das Versagen der Jünger hinein und er heilt den Jungen. Er wendet die Situation zum Besten. Jetzt noch die Frage, warum konnten die Jünger ihn nicht heilen? Warum haben die Jünger versagt? Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Das hätte mich auch interessiert, wenn ich Jünger Jesu gewesen wäre in der Situation. Warum konnte ich es nicht? Jesus erwiderte, diese Art von Dämon kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Oder durch Gebet, einige fügen Fasten hinzu, Gebet und Fasten. Das bedeutet Beziehung zu Jesus. Gebet ist primär Beziehungspflege zu Jesus und Ausdruck des Vertrauens, dass Jesus es machen kann. Wer bittet, dem wird gegeben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus in der negativen Version. Wir müssen lernen, aus der Abhängigkeit von Jesus zu leben oder zu Jesus zu leben. Und das war das Problem der Jünger. Die Jünger dachten, ach, Dämonen austreiben, kein Problem. Mache ich so. Ja, muss Jesus gar nicht dabei sein. Wenn ich denke, Christ sein wird irgendwann zur Routine, brauche ich Jesus gar nicht mehr. Ja, 100 Mal predigen im Jahr, kein Problem. Muss ich mich vorher noch nicht hinsetzen und dafür beten, dass irgendwas passiert. Dann läuft es nicht. Jesus möchte, dass wir abhängig sind und bleiben von ihm. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr merken wir normalerweise, wie viel wir versagen, wie viel wir seine Vergebung brauchen und wie wir abhängig sind von ihm. Wenn ich denke, ich könnte das alles aus dem Ärmel schütteln, egal in welchem Bereich, Gottesdienstleitung, Predigen, Musizieren, Sonntagsschule, egal, Hauskreisleitung. Jesus möchte, dass wir abhängig sind von ihm. Erst dann wird es Frucht bringen. Und das ist das, was er seinen Jüngern deutlich machen möchte. Ihr müsst in der Abhängigkeit zu mir leben. Durch das Gebet und das Fasten ist immer das Fasten war immer dazu da, dass die Beziehung zu Gott noch intensiviert wird. Wir brauchen eine intensive Beziehung zu Jesus Christus. Wir haben nicht jeder von uns hier in dem Raum hat jetzt wahrscheinlich die Aufgabe, Dämonen auszutreiben, gehe ich mal von aus. Aber dort, wo wir sind und wir denken an die Jünger und an den Vater, der diesen Blick auf Jesus hatte, weil die Jünger es nicht konnten, dort, wo wir sind, sind wir ein Hinweis auf Jesus Christus. Und wenn ich denke, ich packe das einfach so, weil ich ja schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren im Glauben bin und das läuft einfach so und Gebet und stille Zeit brauche ich nicht mehr, dann bin ich auf dem Holzweg. Wir werden immer abhängiger von Jesus. Wir müssen aus der Abhängigkeit zu ihm leben und deswegen müssen wir die Beziehung mit ihm immer mehr, sollten wir die Beziehung zu ihm immer mehr intensivieren. Aus der Abhängigkeit, durch das Gebet, durch sein Wort, Gebet und Fasten, aus der Beziehung leben. Und dann werfen wir wir werfen ein wunderbares Licht auf unseren Herrn Jesus Christus und wir führen ein einladendes Leben. Ich bete. Herr Jesus, danke für diesen Text. Danke, dass du uns einmal neu zeigst, dass wir Versager sind. Aber die gute Nachricht ist, dass du für Versager ans Kreuz gegangen bist, Versager wie mich, und dafür danke ich dir. Und auch wenn meine Taten oft etwas anderes zeigen, weiß ich doch, dass ich in den Augen des heiligen Gottes kein Versager mehr bin, weil du für mich zum Versager geworden bist, und dafür danken wir dir. Und dann dürfen wir mutig mit dir Schritte gehen, aber aus der Abhängigkeit zu dir, durch die Beziehung zu dir, durch dein Wort und durchs Gebet, um dann ein wunderbares Licht auf dich zu werfen, dort, wo wir stehen. Amen.